I'm not a politician, and I don't necessarily enjoy politicians, and he's not a politician. So for me, it's a perfect fit. We have lived many years in this country with politicians telling you what you want to hear, but doing something completely different. The one thing I'll say about Donald Trump is if he says it's going to happen, it will happen.
Tina, was hören wir da?
Das ist der Erik. Erik ist etwa 40, weiss und arbeitet in der Stahlindustrie. Und er sagt da, dass er nicht gern Politiker hat und dass er darum den Trump besonders gut findet, weil er kein Politiker sei. Er sei ein perfect fit, also wirklich perfekt für das. Und er sagt auch, dass was der Trump sagt, das passiert auch.
Es ist Mittwoch, der 19. März 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast von Tagesanzeiger. Und zwar die 200. Folge. Es freut mich, Tina Kempin-Reuter zu begrüßen. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der University of Alabama at Birmingham und uns von dort im Süden der USA zugeschaltet. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Tina.
Hoi Christoph.
Tina, wie wir wissen, du lebst in Alabama und das ist definitiv Trumpland. Der Trump hat hier bei den Wahlen letzten Herbst gut 64% der Stimmen geholt. Kamala Harris ist gerade mal auf 34% gekommen. Wie spürt man das im Alltag in Alabama?
Also man kommt natürlich mit vielen Trump-Wählern in Kontakt. Es haben sehr viele Leute noch Schilder im Garten oder auch so Trump-Fahnen gehisst. Also jetzt auch bei mir da in dem Vorort, wo ich wohne, aber vor allem auch in den ländlichen Gebieten. Und ja, es ist eigentlich kein grosses Thema, also Politik, weil sowieso alle für den Trump gestimmt haben oder man das Gefühl hat, alle hätten für den Trump gestimmt.
Wie ist dein allgemeiner Eindruck? Wie beurteilen heute Trump-Wählerinnen und Wähler den US-Präsidenten?
Also ich würde sagen, es ist ein gemischtes Bild. Wir haben von starker Zustimmung bis Bedauern ein bisschen alles. Aber ich würde sagen, unter den Trump-Anhängerinnen und Anhängern generell eine hohe Zustimmung von Trump selber und auch von seinem Kabinett. Also es gibt Umfragen von Gallup und NBC, dass der Trump in seiner eigenen Partei 90% Zustimmungsrate hat. Aber dass ihn nur 4% der Demokraten unterstützen, also das ist die grösste Kluft von allen Präsidenten in den letzten 80 Jahren. Und ein weiteres Zeichen natürlich für die tiefe parteipolitische Spaltung zu Amerika. Also es ist noch interessant, oder wirklich unter seinen Anhängerinnen und Anhängern, die finden ihn echt top und super. Generell vielleicht ein anderes Bild, oder? Also man will halt unter den Demokraten und auch denen, die so ein bisschen halbherzig für den Trump gestimmt haben, dort hat es dann wenig, die ihn ablehnen. Also darum sehen wir jetzt generell bei den Wählern, oder? Hat Trump aktuell etwa 48% Zustimmung und etwa 49% lehnen ihn ab. Und wenn man jetzt das vergleicht, zum Beispiel mit dem Biden zur gleichen Zeit, also so um den Tag 50, hat der Biden 43% Zustimmungsrate gehabt und 40% Ablehnungsrate. Also, generell sind Trump seine Zustimmungsrate tief. Aber wie gesagt, bei seinen Unterstützern ist er nach wie vor top.
Du hast dich für uns umgehört in Alabama und mit Leuten geredet, die Donald Trump schätzen und ihn gewählt haben. Was hast du gehört?
Ja, also die Antworten hängen sehr stark von der persönlichen Betroffenheit ab. Also zum Beispiel alle, die jetzt wieder Regierung geschafft haben oder in der Forschung oder irgendwie, also auch Leute, die für ihn gewählt haben, aber jetzt zum Beispiel an der Uni sind, die finden das jetzt nicht gut. Aber generell sind schon viele Trump-Anhänger mit den Massnahmen zufrieden. Die finden den Ansatz belebend, eben wie gesagt, so die Idee, dass ist nicht mehr politisch, oder? Drain the swamp ist ja, dass man eben die Elite aus Washington rausbringt, burn it all down, wir müssen nochmal neu anfangen. Und sie finden eigentlich, dass sie mutige Entscheidungen, die das Land in die richtige Richtung bringen und dass der Trump wirklich macht, was er versprochen hat.
Am Anfang haben wir den Erik gehört. Kannst du uns den Erik noch ein bisschen genauer vorstellen?
Ja, also der Erik, der schafft in der Stahlindustrie, ist ja Anfang Mitte 40, weisser Mann und relativ differenziert jetzt so, wenn ich ihn vergleiche mit anderen Stimmen, die ich so rumgehört habe.
Der Erik hat sich auch zum Krieg in der Ukraine geäussert. Der Trump hat ja versprochen im Wahlkampf, dass er den Krieg wäre innerhalb 24 Stunden beendet. Das ist ihm nicht gelungen. Aber jetzt hat er mit dem Wladimir Putin telefoniert. Und bevor wir hören, was der Erik zum Krieg in der Ukraine hören wir, was der Trump hat zu seinem Telefonat mit dem Putin.
I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. So we didn't talk about aid. Actually, we didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed.
Das ist der Donald Trump, der sagt, dass sie ein sehr gutes Gespräch geführt haben. Fast 2 Stunden, sagt er. Am Schluss betont er, dass die westliche Militärhilfe für die Ukraine kein Thema gewesen sei bei dem Gespräch. Der Kreml allerdings hat nach dem Telefonat verlauten lassen, dass man einer grundsätzlichen, umfassenden Waffenruhe erst werde zustimmen, wenn die westliche Hilfe vollständig eingestellt werde. Die 2 Präsidenten haben sich dann aber offenbar darauf geeinigt, dass 30 Tage lang keine Kraftwerke oder Ölraffinerien mehr angegriffen werden und generell die Infrastruktur für die Energieversorgung solle geschont werden. Tina, ist der Krieg in der Ukraine überhaupt ein Thema in Alabama?
Nein, nicht wirklich. Also das ist schon sehr weit weg, vor allem eben, weil halt innenpolitische Themen bei uns überwiegen. Also, oder, bei uns sind halt Themen wie jetzt zum Beispiel die Wirtschaft oder die Eierpreise oder Job und so weiter. Das sind Themen, die viel mehr bewegen. Und Ukraine, ich glaube, wenn ich jetzt rausgehen würde, das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht, um die Leute zu fragen, ob sie die Ukraine auf einer Karte zeigen können. Ich glaube, da wüssten sehr wenig, wo das ist. Also, Russland ist schon ein Thema, oder? Weil das ist natürlich auch noch aus dem Kalten Krieg und so weiter. Das kennt man schon. Aber jetzt genau, was in der Ukraine abgeht oder warum die USA traditionell die Ukraine unterstützt hat. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht ganz vorderst.
Erik allerdings hat sich geäussert zur Ukraine und wir hören rein, was er gesagt hat.
Trump's stance has always been that war needs to stop. He's made that very clear. I think from a political perspective, I don't think Trump takes sides. I think he wants that wrapped up and finished. Because as the United States, we just can't give $150 billion to a country and say, the money's going to keep coming, do what you need to do. And I think that's the whole point of it.
Tina, was sagt der Erik?
Also, er sagt, dass der Trump immer gesagt hätte, dass der Krieg müsse aufhören und dass er eigentlich der Trump nicht die eine oder die andere Seite unterstützen will, sondern wirklich, dass der Krieg fertig ist, damit die USA nicht mehr 150 Milliarden Dollar einem Land geben und dann sagen, es kommt immer mehr und mehr und mehr. Und ich glaube, das ist das, was er eben findet, ja, das soll jetzt aufhören.
Gilt das allgemein? Kritisieren die Leute vor allem, dass die USA viel Geld zahlen für den Krieg auf der anderen Seite der Weltkugel?
Das ist schon das Hauptthema. Es gibt wirklich sehr viel Kritik, also an dem Krieg generell und eben, wie gesagt, Unverständnis, warum jetzt der Krieg etwas zu tun hat mit den USA. Wobei, wenn man jetzt schaut, eben bei diesen Umfragen, ist der Krieg in der Ukraine oder der Umgang mit dem Krieg in der Ukraine ein Punkt, wo der Trump sehr schlecht abschneidet. Also 55% finden, wenn er das macht, schlecht und nur 42% finden es gut. Also wieder, wie gesagt, noch stark nach Parteilinien trennt. Aber es zeigt, dass eben traditionelle Werte von den USA und eben die freie Welt und quasi Nachkriegsordnung oder nach wie vor eigentlich grosse Unterstützung oder noch Unterstützung hat und auch eben die Unterstützung von der Ukraine noch nicht tot sind.
Mal abgesehen von dieser nicht sehr grossen Unterstützung, was der Trump zu bieten hat in Sachen Ukraine, für was kommt der Trump denn am meisten Zustimmung über?
Also vor allem die Kürzungen in der Regierung, oder eben Drain the Swamp, wie man schon gesagt hat, und dann alles, was mit Grenzpolitik und Immigration zu tun hat. Also dort hat er wirklich 55% Zustimmung in der Umfrage. Und das ist auch jetzt so ein bisschen in meiner informellen Umfrage rausgekommen, dass dort sehr grosse Zufriedenheit herrscht unter den Trump-Unterstützern. Also man sieht auch eben, dass der Andrang an der Südgrenze extrem zurückgegangen ist. Und ja, es gibt auch Unterstützung eben für die Deportationen von Leuten oder Mitgliedern von kriminellen Gangs aus Venezuela nach El Salvador oder anderen Orten. Und auch, dass er quasi das macht, obwohl eigentlich das Gericht gesagt hat, dass er das nicht mehr darf. Wobei eben, wie gesagt, es ist recht unklar im Moment, wer genau wirklich abgeschoben wird und ob das wirklich Gangmitglieder sind. Das ist natürlich ein grosser Teil von der Narrative und der Ideologie, die Trump ja auch im Wahlkampf stark behandelt hat. Also die Idee, dass Immigranten ja kriminell sind.
Was sagt denn der Erik zu der Migrationspolitik von Trump? Lass mal auch da rein.
Anytime it's a system in which floodgates open in both directions, you're going to have a lot of innocent people who are unfortunately affected by this. I think what the administration is wanting to do is increase the legalized immigration. For every 10 good people that come across the border, there's 10 people that are brought over in very unethical means, you know, because it's a means to an end, people to get rich or people to do things that are unspeakable to other human beings.
Tina, wie sieht Erik im Trump seine Migrationspolitik?
Ja, also er sieht schon, er findet es eigentlich richtig, oder? Er sagt, dass für jede 10 gute Leute auch 10 Leute über Grenzen kommen, die in unethischer Art und Weise, also ich nehme an, dass er da eben illegale oder also undokumentierte Immigranten meint. Und dass dann eben halt sehr viele Leute in dem Fluss eigentlich gefangen sind, wo dann eben eigentlich ja, also auch schlechte Erfahrungen machen eben und dann irgendwie unter uns ständig noch missbraucht werden.
Wie siehst denn du da? Hat Erik einen Punkt oder eher nicht?
Ja, mal, es hat sicher etwas, oder? Es hat schon die Bereicherung von diesen Schmugglern da. Das ist schon ein riesen Problem. Wobei, was mich eigentlich schon, also ich denke, jetzt das mit diesen Floodgates, also denen, dass jetzt die Grenze total offen ist, das stimmt eigentlich nicht. Hat jetzt auch nicht meine persönliche, ich bin auch Immigrantin, oder? Tut jetzt auch nicht meine persönliche Situation oder Erfahrung unterstützen. Ich glaube auch die Idee, dass eben Immigranten kriminell sind, das stimmt einfach wirklich nicht. Also die Studien zeigen, dass Immigranten eigentlich weniger kriminell sind und das ist dort mit grossen Einwanderungsraten eigentlich wirklich weniger Mörder und auch sonst Eigentumsdelikt oder Raubüberfall haben. Also, und eigentlich ist sogar für undokumentiert ist das noch geringer wie jetzt die Gesamtbevölkerung oder andere Einwanderergruppen. Also es ist irgendwie so die, da hat es schon ein bisschen eine Diskrepanz zwischen was wirklich passiert und ja, aber halt, das ist schon im Wahlkampf ist das ein Riesenthema gewesen.
Ein anderes grosses Thema sind im Trump seine Strafzölle. Strafzölle, die er ja auf verschiedene Güter aus Kanada oder Europa erhoben hat oder noch will erheben. Jetzt, durch die Strafzölle werden ja Preise für Güter, die importiert werden, teurer für die US-Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist doch so, oder Tina?
Ja, auf jeden Fall. Also man merkt es im Moment noch nicht, aber das ist sicher etwas, was kommt, wenn das bleibt. Da ist auch die Zustimmungsrate am tiefsten. Also wie gesagt, ähnlich wie im Krieg für die Ukraine, 55% lehnen Trump seine Massnahmen ab und nur 42% finden sie gut. Und das ist schon, also nach wie vor, es war ja ähnliche Kritik gewesen wie beim Joe Biden, oder? Eierpreise sind nach wie vor das grosse Thema, wobei ich heute gelesen habe, dass sich die Hühner jetzt von der Vogelgrippe langsam erholen. Also vielleicht haben wir dort dann bald Eier, die wir wieder backen können mit. Aber es hat schon.
Für Geburtstagsküche.
Ja, genau. Es hat schon sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Leute, je nachdem, in welcher Branche sie auch zu finden sind.
Wie sieht denn Erik die Zölle?
Ja, findet sie gut, als in der Stahlindustrie.
Lass mal rein.
Tariffs in other industries, I don't really have a good baseline with, so I can't really talk about that. I'm assuming that's important to some people out there, but I can only speak to the ones that affect me directly, and those are big, big, big things for me. And my industry has publicly acknowledged that they support these tariffs, and that includes pro-union organizations too, so it's not just a Southern right to work type mentality, but it seems to be a very unified effect when it comes to that. So it's positively affected me in that nature because it makes the quality of the work environment that I'm in a better situation. People feel a little bit more secure about having a job for the next 2 years, 5 years, 10 years, 20 years.
Erik sagt da, dass also nicht nur die politisch Rechte im Süden die Zölle gutheissen, sondern auch Gewerkschaften. Er bezieht sich vor allem auf die Stahlindustrie, wo er drin arbeitet. Und er fühlt sich aufgrund von diesen Zöllen sicherer. Er sagt, er hat seinen Job sicher auf 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre oder sogar 20 Jahre, sagt er. Tina, hat Erik recht?
Ja, also für die Stahlindustrie ist es in den USA schon sehr schwierig. Also sie können international nicht mithalten. Und von dem her verstehe ich schon, warum er das sagt. Wir sehen das, oder? Im Rust Belt, also im Rostgürtel im Norden, aber auch da in Birmingham, wo eigentlich die Stahlindustrie der lokalen Wirtschaft sehr geholfen hat. Also Birmingham heisst Magic City, weil sie Anfang vom 20. Jahrhunderts dank der Stahlindustrie einen riesen Aufschwung erfahren hat. Also, und seit den 60er Jahren ist dort aber ein Rückgang gewesen und das hat natürlich viele Leute negativ beeinflusst, also viele Entlassungen, schlechtere Löhne und von dem her sehe ich schon jetzt, warum der Erik das gut findet.
Also der Erik ist weitgehend zufrieden mit dem Donald Trump. Allerdings gibt es mittlerweile auch Stimmen von Trump-Wählerinnen und Wählern, die nicht mehr ganz so begeistert sind. Vor allem, was die Wirtschaft betrifft. Lass mal da rein.
It's getting to the point where I'm almost scared to watch the news.
A lot of his actions have just been disruptive and creating chaos.
I don't think anyone would have voted for him if they expected to see what we're seeing now.
I was voting for him based off of the economy the first time around, and I'm seeing a significant decline.
It's very scary.
Tina, was hören wir da? Was ist die wichtigste Aussage?
Also, das sind Wechselwähler, also Leute, die im 2020 für den Joe Biden gestimmt haben und jetzt 2024 für den Donald Trump. Also Leute, die so ein bisschen lauwarm sind, eigentlich vor allem gegen den Biden und seine Politik gestimmt haben. Und da gehört mir jetzt Skepsis. Also vor allem auch, was die Wirtschaft betrifft. Es ist noch interessant, oder, dass trotz, obwohl sie ja jetzt wirklich teilweise also eben sehr Angst haben oder auch finden, dass das geht überhaupt nicht gut und es ist chaotisch und sie haben Angst, News anzuschauen, dass sie trotzdem finden, dass sie nur eine von diesen Personen in dieser Fokusgruppe hat, wer würde für Kamala Harris stimmen. Also es ist schon, wie gesagt, eigentlich eine Unzufriedenheit da mit dem Trump, aber auch sehr stark mit den Demokraten.
Jetzt haben deine Mitarbeiter auch eine Umfrage gemacht auf einem Parkplatz vor einem Walmart. Der Walmart ist einer der bekanntesten amerikanischen Supermärkte.
So after 50 days in the Trump administration, how are you feeling about things?
I reckon I'm liking it. I like Trump and I'm glad he got reelected.
Do you feel like you're better off now than you were maybe, you know, 6 months ago?
Not really, not yet.
About the same. At the same time, the administration hasn't had a whole lot of time, so, you know, I'm cautiously optimistic.
Do you feel like your beliefs have been represented in the current government?
Yes.
Mixed bag. Some yes, some no.
Would you vote for him again if it were to come up to it?
Yeah, I like Trump.
But he can't.
I would think about J.D. Vance.
Wir haben es gehört, das war auf einem Parkplatz, ein Kommen und Gehen. Man stellt sich gerade so vor, die amerikanischen Pickups, wo die Leute sind, damit gepostet. Was hat dich am meisten beeindruckt von den Äußerungen, die wir gehört haben, Tina?
Also das ist jetzt eine ganz andere Situation in der Erik, oder? Der Walmart ist eigentlich einer der billigsten Anbieter. Also das ist jetzt auch aufgenommen worden in einem ländlichen Gebiet, nicht in einem städtischen Umfeld, also ganz eine andere. Und da sieht man schon, oder, Trump all the way, oder die grosse Hoffnung, die alle haben in Trump. Und die meisten finden, es ist eine super gewisse, vielleicht ein bisschen Zweifel, oder? Mixed Bag ist so ein bisschen, ja, halb, bin repräsentiert, aber auch nicht wirklich. Also es ist so ein bisschen gemischt, aber generell grosse Unterstützung und auch eben findet's eigentlich gut, was im Moment abgeht und würde sogar jetzt, also wenn es könnte, vielleicht fürs dritte Mal für den Donald Trump stimmen, aber allenfalls für den J.D. Vance, der findet's auch gut.
Tina, du hast für uns die Interviews gemacht oder machen lassen. Danke vielmals schon an dieser Stelle. Ist es schwierig gewesen, diese Leute zum Reden zu bringen?
Ja, erstaunlicherweise schon. Also ich eigentlich denke, das wäre die einfacher. Also ich habe wirklich meine ganze Familie und Freundeskreis aktiviert und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Studentinnen und Studenten.
Lass uns einen Dank ja mitteilen und übermitteln.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Habe ich schon gesagt, dass ihr sind alle wirklich super. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, oder? Ich bin natürlich jetzt auch also in meiner Position bekannt. Ich bin ja nicht von Amerika und ich bin auch nicht von da, oder? Darum ist es nochmal anders, oder? Wenn jemand kommt mit einem Akzent. Und es war wirklich noch schwierig, obwohl wir alle Leute kennen, die für den Trump gestimmt haben, ist es einfach sehr heikel, jemanden zu fragen, auch wenn man dieser Person ihre Sichtweise kennt. Also, oder Beziehungen zu Eltern oder Partnern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder sonst irgendwie Verwandten kann damit verschlechtert werden, wenn man die Meinungsunterschiede offen anspricht. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch meine grösste Sorge im Moment, oder? Das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen. Und eigentlich der einzige Ort, wo wir übereinstimmen, eigentlich alle finden die politische Polarisierung und die Tatsache, dass man eben nicht mehr miteinander reden kann, sehr schlecht. Und das habe ich jetzt wirklich da auch gesehen. Das hätte ich eigentlich nicht so vorausgesagt.
In the United States, we have just gotten so 180 from each other that the idea of you would even see anything on the other side is a foreign dynamic. And if that doesn't change, then it really doesn't matter who's in the presidency. Half the country is going to hate the other half of the country, whether it's a Democrat in office or whether it's a Republican in office.
Wie ist denn dein Fazit von einer privaten und nicht repräsentativen Umfrage in Alabama?
Also es ist noch, meine Einschätzung ist, dass es zu früh ist, um ein klares Bild zu bekommen. Also der Normalbürger, also jetzt eben ausserhalb von der Unis oder jetzt gerade jemand, der regierungsangestellt ist, ist noch nicht von den Konsequenzen betroffen. Es gibt schon Themen, die eigentlich wirklich auch verbinden. Eben der Wunsch nach einem stärkeren Fokus auf die Inflation, auf die Lebenserhaltung, die Kosten, die Extrempolarisierung, die eigentlich alle schlecht finden. Und was noch interessant jetzt war, oder, und das ist jetzt noch auch vielleicht für die Hörer interessant, oder haben eigentlich sehr viel gesagt, ja, es hat viel einen grossen Fokus auf internationale Themen. Und dass eigentlich wirklich deine Politik im Moment das ist, wo beschäftigt.
Tina, danke vielmals bereits an dieser Stelle.
Dem Dank möchte ich mich gerade gerne anschliessen, lieber Christoph. Du hast es am Anfang schon gesagt von dieser Folge. Wir haben ein kleines Jubiläum. Ich bin Produzent von dem Podcast, Noah Fendt, und erlaube mir, hier aus dem Off geschwind reinzugrätschen.
Ich bin überrascht. Ich sehe bekannte Gesichter da auf dem Bildschirm.
Ich finde, die 200. Folge, die müssen wir schon noch ein bisschen feiern. Und darum habe ich heute ein anderes Programm vorbereitet als die HörerInnen-Frage.
Das ist jetzt eine grosse Überraschung.
Und zwei Spezialgäste organisiert. Fabian, Martin, hallo.
Hallo miteinander.
Hallo, hallo.
Schön, dass wir da sind. Ja.
Ja, genau.
Ja, was soll ich da sagen? Oder sagen ihr etwas?
Ja, ich würde sagen, wir hören bald mal etwas. Aber ich meine, 200 Folgen, alles klar, Amerika. Und ihr beide, Christoph und Martin, ihr habt die eigentlich alle erlebt. Ihr habt sie nicht alle selber gemacht, aber ihr beide sind eigentlich seit Folge 1 dabei. Erinnert euch noch an eure erste Folge, die ihr zusammen gemacht habt?
Guten Tag. Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA, die in gut einem Jahr stattfindet.
Ein ganz kleines bisschen. Also was mir im Gedächtnis haften geblieben ist, ist, dass die Technik versagt hat.
Ja, die hat immer wieder mal versagt. Das hat sich wirklich festgebissen, das muss man sagen. Ja.
Ja. Sonst an den Inhalt kann ich mich wirklich beim besten Willen nicht mehr erinnern.
Es könnte mutmaßlich um den Donald Trump gegangen sein, ja. Weil das ist, es ist im Herbst 2019 gewesen und wir sind vor dem Jahr 2020 gestanden. Der Trump ist Präsident gewesen und man hat gewusst, es gibt einen sehr heissen Wahlkampf, was dann auch war, der Trump gegen Biden, wo uns dann so auf Trab gehalten hat, wenn er auch uns heute noch auf Trab hält. Also eben, eigentlich sind wir seit 10 Jahren sind wir mit dem Donald Trump unterwegs, oder?
Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion. Mein Gesprächspartner ist Martin Kilian, langjähriger Korrespondent in den Vereinigten Staaten. Er ist und lebt in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, du bist der Senior unserer USA-Korrespondenten.
Da schon
du stehst
gewesen.
Bereits vor deiner 10. Präsidentenwahl.
Es klingt wie ein schwarz-weiß Bild.
Noah, ganz herzlichen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, da haben wir noch Schriftdeutsch geredet. Es ist dann irgendwann entschieden worden, dass wir das auf Mundart machen. Oder Martin ja als gebürtiger Süddeutscher tipptopp Mundart kann. Und wie wir wissen, hat er ja auch mal im Thurgau gelebt und das hilft natürlich.
Und man kann aber schon sagen, wir sind heute bei der 200. Folge eigentlich an einem recht ähnlichen Punkt wie bei eurer ersten Folge. Wir fragen uns auch heute wieder, Haben auch die amerikanischen Institutionen? Halten sie die Belastung aus von der Präsidentschaft Trump?
Ja, Fabian, wie siehst es du
es? Es ist immer weniger klar in dem Amerika. Und ich habe fast das Gefühl, ihr seid ein bisschen mitschuld an dem, wenn ich jetzt da so zulasse.
Man kann ja eigentlich auch sagen, dass ihr ein bisschen Podcast-Pionier gewesen seid, zumindest bei Tamedia. Die erste Folge von dem USA-Podcast ist nämlich am 14. August 2019 erschienen. Es gibt nur einen Podcast, der älter ist im Hause Tamedia übrigens.
Das und ist der Fußball-Podcast, gell?
Genau, richtig, richtig. Mhm. Am Anfang habt ihr das ja im Wechsel mit dem Philipp Loser und dem Alan Cassidy gemacht. Und wir alle sind schon aber besser geworden in dem, oder?
Ja, weil wir natürlich so eine gute Verstärkung bekommen haben vom Noah Fendt als Produzent, oder? Wo das natürlich professionalisiert hat. Ja, so ein Podcast ist dann ausgebaut worden. Er hat dann eine Leiterin gegeben. Mirja Gabatula hat das dann übernommen und das professionalisiert. Ich meine, der Martin und ich, wir haben das auch so ein bisschen Learning by Doing gemacht. Also, aber ich glaube auch, wir haben eine Entwicklung durchgemacht, wenn man jetzt heute lässt und die ersten paar Ausgaben lässt. Wobei, die Musik vom ersten Mal, muss ich sagen, gefällt mir immer noch. Das ist gut gewesen. Das ist
vom Schwarz-Weiß-Film, wie es der Fabian sagt.
Das ist gut gewesen, ja. Und ich danke vor allem natürlich Martin als einen der Founding Fathers von dem Podcast, aber auch der Fabian, der als Korrespondent jetzt seit Jahren mitmacht und Tina, die dann uns wirklich bereichert mit ihrem Einblick in den Alltag von Alabama, wie wir es jetzt gerade vorher wieder gehört haben.
Was war deine erste Folge gewesen, Fabian?
Oh, die erste bin ich jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe aber kurz in die erste Folge hineingelassen, wo der Alan Cassidy und der Philipp Loser gemacht haben, wo sie über Iowa und State Fair und Corn Dogs geredet haben, die Wienerli im frittierten Maisteig.
Warum ist Iowa so wichtig für die amerikanischen Wahlen? Was wollen alle demokratischen Präsidentschaftskandidaten dort? Und was ist eigentlich in einem Corn Dog? Das ist Entscheidung 2020, ein Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika.
Und ich habe mich da natürlich sehr erinnert gefühlt, auch an die Vorwahlen, wo ich unterwegs war, in New Hampshire etc., wo wir ganz ähnliche Anlässe und Sachen erlebt haben. Toll ist es ja immer wieder, wenn man dann eben so Erlebnisse erzählen kann. Der Christoph hat vorher erwähnt, was Tina in Alabama im Alltag erlebt. Für mich sind es dann eher so Reportagereisen, wie kürzlich in Kanada unterwegs war, wo wir bei «Alles klar Amerika» immer wieder aufgreifen, manchmal auch im Podcast «Apropos», in unserem Schwester-Podcast. Und das sind immer tolle Gelegenheiten. Auch die Rückmeldungen, die wir dann überkommen von Hörerinnen und Hörern, die Fragen, die zeigen, dass sie sich wirklich interessieren und intensiv mit dieser Materie auseinandersetzen. Das ist super, das zu spüren, wie das beim Publikum in der Schweiz auch ankommt.
Ich habe etwas Zweites Kleines vorbereitet. Ich habe versucht, herauszufinden oder zusammenzuschneiden, wie 200 Folgen USA-Podcast tönen.
Das ist eine weitere Folge des Podcasts «Entscheidung 2020» von Tamedia zu den Wahlen in den USA in gut einem Jahr.
Der Joe Biden wird mit grosser Wahrscheinlichkeit herausgefordert von Donald Trump. Warum ist das plötzlich so schnell gegangen? Was hat Bernie Sanders falsch gemacht? Und wer ist am Schluss der stärkere Gegner von Trump, der Biden oder das Coronavirus?
Wir befassen uns heute einmal mehr mit der Pandemie, da es ja gar kein anderes Thema mehr gibt. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Alles klar, Amerika»
von Tamedia. Ich bin im Gespräch mit dem Alan Cassidy, im US-Korrespondent von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Und damit, hallo Alan.
Hallo Philipp.
Alan, was passiert momentan?
Good afternoon. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack.
Was ist von dieser Interpretation vom Krieg in der Ukraine zu halten? Wieso liefern die Biden so viele Waffen nach Kiew? Und führen die USA und NATO tatsächlich einen Stellvertreterkrieg? Sali Martin.
Sali Christoph.
Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph, sagt die Old Hand.
Sali Fabian.
Hi, Christoph.
Bist du eigentlich bewusst, dass wir heute einen speziellen Anlass haben? Es ist nämlich die 100. Ausgabe vom USA-Podcast von Tamedia.
Da bin ich als Neuling natürlich nicht informiert. Ich bin erstig.
Hallo Fabian.
Hi Isabel.
Wann hast du die letzte Jetlag gehabt?
Ja, Isabel, du würdest es fast nicht glauben, aber ich habe eigentlich gar keinen Jetlag mehr. Ich habe das recht gut in den Griff bekommen.
Was?
Mit Melatonin-Tabletten. Ja.
Das ist ja wahnsinnig. Bei mir ist das alles nicht. Ja,
danke, ich war in Waco, Texas.
Genau.
Ich bin in einem Ort, der Indiana heisst. Und der Ort ist nicht in Indiana, sondern in Pennsylvania.
Ich bin gerade bei einem Viehbauer in Nevada, wo man gesagt hat, seinen 9-jährigen Sohn lehre ich jetzt mit dem Gewehr schiessen. Er hoffe, dass er es nie werde brauchen. Und da sind zwei junge Männer aus einem Auto vor mir ausgestiegen, an mir vorbeigegangen. Und wenige Sekunden später bin ich auf dem Rücken am Boden gelegen und im Würgegriff von einem von diesen Typen.
Wir feiern heute eine kleine Premiere. Und zwar diskutiere ich heute erstmal mit der Tina Campin-Reuter. Sie ist in Birmingham, Alabama, die High. Und ab heute regelmäßig Amerika-Expertin in dem Podcast. If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Geht es noch 114 Tage. Und der Wahlkampf, der wird seit dem Wochenende nicht mehr der gleiche sein.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Ja, wir sind da in der Dienstagnacht, frühen Mittwochmorgen, kurz nach der 2. Es ist gerade klar geworden, dass Pennsylvania an Donald Trump geht. Und er tritt auf die Bühne in West Palm Beach.
Anonym bleiben. Sie hat für das US-Bildungsministerium gearbeitet. Und jetzt hat sie ihren Job verloren als direkte Folge von Trumps innerer Politik. Und ja, ich mache mir manchmal schon ein bisschen Sorgen. Also ich jetzt nicht gerade den Moment, aber im Moment bin ich doch froh um meinen Schweizer Pass.
200 Folgen in 3 Minuten.
Noah, ganz herzlichen Dank. Ja, da kommen ja fast Erinnerungen rauf. Und das eine oder andere kennt man natürlich noch. Und man hat es vergessen, aber es kommt einem sofort wieder in den Sinn. Und es war ja wirklich sehr eine prägende Zeit. Wollt ihr drei noch etwas sagen gerade?
Ja, für mich ist es auch ein Jubiläum, weil genau vor einem Jahr habe ich meine erste Episode gehabt.
Ah, okay.
Und das ist eine super Zeit gewesen. Ich finde es sehr spannend, da mitzumachen. Und ja, das ist eine gute Zeit.
Wir freuen uns, dass wir dich dabei haben.
Ja, danke.
Mich nimmt noch etwas Wunder. Habt ihr eine Lieblingsfolge aus 200 Folgen? Martin?
Ja, vielleicht die eine, als wir die Aufnahme unterbrechen mussten, weil ein kleiner Vogel in Carolina Wren direkt vor meinem Fenster gesungen hat und die Mirja Gabatula plötzlich die Aufnahme gestoppt hat und hat gesagt, was ist denn das für ein Vogellärm? Und da konnte man natürlich nichts machen, der hat munter gezwitschert und dann haben wir das einfach mit Vogelzwitschern mit aufgenommen. Da erinnere ich mich gern dran. Die zweite Folge, die ich wichtig fand für mich selber, war die vor 14 Tagen, am 5. März, als wir eine Folge gemacht haben, in der es eigentlich darum geht, das, was hier langsam als normal empfunden wird, als nicht normal zu klassifizieren. Ja, es ging darum, um die Frage, ob Trump ein großer Stratege sei in seiner Russlandpolitik. Und ich habe das klippenklar verneint. Und mir ging es eben auch darum, dass wir immer wieder aufpassen müssen bei diesem Podcast. Vieles, was hier passiert, ist nicht mehr normal innerhalb der Normen der amerikanischen Verfassung. Und wir müssen in unserem Podcast darauf immer ein Auge haben.
Fabian, Lieblingsfolge? Ja, ich habe die meisten Folgen mit Isabel Jacobi gemacht, wo eine Zeit lang auch noch Moderatorin war.
Genau.
Aber mir gefallen eigentlich die Podcast-Folgen von Christoph mit dem Martin und der Tina besser als die eigenen, was ich selber erzähle, weiss ich ja im Voraus schon, das ist ein bisschen langweiliger, aber es ist immer sehr, sehr interessant zu hören, was ihr zu sagen habt. Der Martin mit seiner langen Perspektive und seiner grossen Erfahrung als USA-Korrespondent und Tina mit dem universitären Hintergrund, wo in Alabama lebt, in einem Staat, was ganz anders zu und her geht als bei mir in Washington D.C. Ich schätze das immer sehr, gerade auch die Stimme, die Tina einholen kann, als jemand, der an einer Uni dort arbeitet. Ich finde das sehr eine Bereicherung, auch für mich als Korrespondent, der ja den ganzen Tag nichts anderes macht, als die USA-Politik verfolgen.
Noch eine Sache, ich meine, die Hörer sollten und die Hörerinnen sollten ja nicht vergessen, dass das Ganze nur möglich ist, weil wir den Christoph haben, weil wir die Mirja haben, weil wir den Noah Fendt haben, weil wir alle die Leute haben, die das erst überhaupt möglich machen. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an euch alle in Zürich und natürlich auch an Fabian und die Tina und die der Podcast wirklich nichts wert wäre.
Ja,
danke
natürlich.
An alle.
Also das ist sicher ein Moment, wo man nach 200 Folgen kann danken sagen und sollte Danke sagen, vor allem was das Team von der Produktion betrifft, also eben Noah, Mirja oder auch Laura, die auch schon mitgemacht hat, oder Zara sind ja fast das ganze Team ist etwa die mal, wenn das Personal nicht anders geht, vorhanden. Aber natürlich, der Noah hat den Lead, ihm gehört der grösste Dank, danke vielmals. Auch ein grosser Dank natürlich an euch drei, Tina, Fabian und Martin, und auch, dass das immer wirklich jeden Mittwoch ist Podcast-Tag, dann sind wir parat, wir haben unseren Plan und das funktioniert dann recht gut. Ich möchte aber an der Stelle auch noch den früheren Kolleginnen und Kollegen danken, also Philipp Loser und Alan Cassidy, die ja in dem Sinne auch von Anfang an dabei waren, sind auch Founding Fathers sind. Und der Isabel Jacobi, die lang auch mit dem Fabian zusammen geschafft hat, bevor sie dann zu der Konkurrenz gewechselt hat.
Ja gut, dem Dank dem schließe ich mich auch als Produzent an. Ich sage es sicher aber auch stellvertretend für unsere Hörerinnen und Hörer. Danke euch allen, dass ihr Woche für Woche kompetent und fundiert dafür sorgt, dass wir die USA ein bisschen besser wenigstens verstehen, insbesondere in den Zeiten, die wir jetzt gerade haben. Ich freue mich auf die nächsten 200 Folgen. Und etwas zu lachen gibt es ja ab und zu auch.
Als Demonstranten bei der Blacks... Sie sagen, die Kapitolstürmer seien viel härter bestraft worden als die Demonstranten bei den Black Lives Matter Demonstrationen.
Dass man sieht nicht etwas Ähnliches in anderen Konfliktspeichern.
Ich muss bald dringend Strasch auf die Toilette. Das tut mir leid.
Ich bin da, ja. Bin da am Zabbeln.
Den Gang, ja.
Martin, ist bei dir das Fenster offen? Darf ich schön fragen? Ich höre so Vögelzwitscher im Hintergrund.
Ja, genau, leider, ja. Ich kann es nicht abstellen.
Aber kannst du das Fenster zu tun?
Das Fenster ist zu.
Okay. Also ist eigentlich noch schön.
Der James Carville hat bereits deutsch und deutlich gesagt, nein, falsch, er hat es auf Englisch gesagt. Der James Carville, es freut mich, den Fabian Fellmann zu begrüßen, unseren Korrespondent in den USA. Guten Tag, Martin. Nein.
Sehr gut, sehr gut. Ich meine, man denke nur dran, dass Donald Trump die Hauptstadt der USA nach Jerusalem verlegt hat, dass er quasi die Zwei-Staaten-Lösung aufgegeben
Martin,
hat.
Martin, nicht
die
Hauptstadt hat er verleiht, die Botschaft, die damals kam. Okay. Unser langjähriger Korrespondent. Nein, gut, das ist scheiße. Entschuldigung, ich fange nochmal an. Ich mache so, wie ich es geschrieben habe.
So, meine Katze hat mich
gerade. Herrlich. Es freut mich, den Fabian Fellmann zu begrüßen, unseren USA-Korrespondent. Er ist zurzeit unter Wax. Hey, was ist los? Ich bin
sehr gut. Ferien. Sehr gut.
Und damit genug Selbstbeweihräucherung. Christoph,
ja,
du musst noch die Moderation machen.
Das mache ich sehr gerne. Also. Ich möchte aber nach dem Dank an euch alle, möchte ich vor allem den Dank an die wichtigsten Beteiligten noch richten. Das sind unsere Hörerinnen und Hörer. Ich weiss, dass Hörerinnen und Hörer unter ihnen sind, die seit Anfang uns verfolgen und immer wieder einschalten. Das freut mich ganz besonders. Ich danke für die Treue. Ich danke aber auch allen anderen Hörerinnen und Hörern, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Wie Sie merken, macht es uns immer noch Spass, den Podcast zu machen. Und ich hoffe, Ihnen macht es auch Spass beim Zuhören. Bleiben Sie uns treu. Danke vielmals. Das war die 200. Folge von «Alles klar, Amerika» im USA-Podcast vom Tagesanzeiger am Bund, der Berner Zeitung, der Baz und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf der entsprechenden Webseite und natürlich dort, wo es Podcasts gibt. In einer Woche rede ich dann mit dem Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, war heute Tina Camping. Für die Produktion verantwortlich ist Noah Fendt. Ganz herzlichen Dank für die Grätsche, die du hier gemacht hast. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal zu der 201. Folge.
Wunderbar!
Hey, sensationell!
Toll!
Danke!